Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Nach der Sommerpause starten wir wieder frisch mit neuen Themen. Ab jetzt sind wir bis Ende des Jahres jede Woche für Sie da. Unser Thema heute ist die Haut, aber Haut im Fernsehen, muss man das nicht spüren? Sie alle kennen das Phänomen, dass man auf der Haut sehr wohl etwas spürt, obwohl es keinen direkten Kontakt gibt. Das Spüren durch Fernwirkung, wissenschaftlich formuliert Teletaktilität. Sie alle kennen das vielleicht aus dem Kino, wenn Sie sich erschrecken und Ihnen buchstäblich die Haare zu Berge stehen, obwohl sich alles da vorne, weit entfernt von Ihnen auf der Leinwand oder bei Ihnen zu Hause im Fernsehbildschirm abspielt. Sie kennen das auch von Situationen, in denen Sie jemand in der Ferne sehen und aus welchen Gründen auch immer blass werden oder erröten. Die Haut ist eben ein sensibles Organ. Ohne Haut sterben wir und es gibt Mythen und Geschichten, die genau das zum Thema haben. Ein Beispiel ist die Geschichte des flötenspielenden Marsyas, der von Apoll gehäutet wird. Aber es geht nicht um Grusel bei uns, sondern darum, Sie bekannt zu machen mit Ihrer Haut. Was erwartet Sie? Zunächst wollen wir Ihnen zeigen, was die Haut medizinisch ist, nämlich das größte Organ, das wir besitzen. Dann geht es um die Zusammenhänge zwischen Haut, Seele und Körper, um psychosomatische Erkrankungen. Weiter fragen wir nach der Bedeutung, die die Haut für unsere Identität, unser Selbst, aber auch gesellschaftlich und kulturell hat. Und wie Sie wissen, spielen Bemalungen, Tattoos, Narben und andere Beschriftungen der Haut eine große Rolle, nicht nur bei fernen Stämmen, sondern auch bei uns. Zunächst aber wollen wir Sie kurz mit den wichtigsten Fakten vertraut machen, die mit diesem Grenzorgan Haut zu tun haben.
Sie ist die dünne Grenze zwischen uns und der Außenwelt. Sie spricht die Sprache der Gefühle, ist Spiegel der Seele, die Haut. Mit 2 Quadratmetern Fläche und einem Gewicht von 10 bis 12 Kilogramm ist sie unser größtes Sinnesorgan. Sie ist dünn, 0,1 mm fein an den Lidern, 5 mm dick an den Fußsohlen. Millionen Sinneszellen leiten wichtige Informationen über Nervenzellen an unser Hirn weiter. Jeder Quadratzentimeter Haut enthält dafür im Schnitt 200 Schmerzpunkte, 12 Kälte- und 2 Wärmerezeptoren. Etwa 3 Millionen Schweißdrüsen, die über alle Hautschichten verteilt sind, regulieren den Wärmehaushalt unseres Körpers. Die Haut besteht aus 3 Schichten. Die Oberhaut, die Epidermis, ist unsere Rüstung gegen Gefahren von außen. Alle 30 Tage erneuert sie sich durch Zellen, die von innen nachwachsen. Gestützt von der Unterhaut, die nur ein Fettdepot ist, liegt in der Mitte die spannende Lederhaut. Ihr Netz aus Kollagenfasern speichert Wasser. Das macht den Körper elastisch. Hier versorgen Blutgefäße unsere Haut mit Nährstoffen. Imposante 12 Meter davon auf einem Quadratzentimeter Haut. In der Lederhaut sitzen auch die Tastkörperchen, über die wir Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen. An den Fingerspitzen sind sie besonders dicht gedrängt. So fein arbeitet der Tastsinn, dass wir einen Gewichtsunterschied von 1/100 Gramm spüren können. Die Haut, unser schönstes Kleid, wird oft unterschätzt. Dabei ist sie vielleicht unser wichtigstes Sinnesorgan.
Schönen guten Abend, Hubert Dinsel. Hallo.
Schönen guten Abend, Jörg.
Sie sind Professor am Institut für Neuroinformatik der Ruhr-Universität. Was macht denn ein Informatiker oder Neuroinformatiker mit der Haut? Das ist ja eigentlich was Biologisches.
Genau, Neuro weist ja schon darauf hin, dass es was mit dem Gehirn zu tun hat. Und es gibt extrem interessante Beziehungen zwischen Gehirn einerseits und der Haut, beziehungsweise dem Tastsinn. Und das ist das, was wir da erforschen. Mhm.
Wie hängt das zusammen, Haut, Nervensystem und Gehirn? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist ja auch schon in dem Beitrag angesprochen worden. In der Haut sitzen überall die Rezeptoren. Die nehmen verschiedene Informationen auf und senden sie zum Gehirn. Mhm. Und das Gehirn, das fängt jetzt etwas damit an. Und was das Gehirn damit anfängt, mit dieser Information, das ist Gegenstand unserer Forschung. Mhm.
Wie sähe denn die Welt für uns aus ohne Tastsinn? Also wir können ja zwar nicht gut, aber wir können leben, wenn wir blind sind, wenn wir taub sind. Wie sähe das aus ohne Tastsinn?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Da ist immer gut, so in die Sprache zu gucken. Es gibt da eigentlich überhaupt kein Wort dafür. Ja, es gibt Taubheit, es gibt Blindheit, aber es gibt wirklich kein Wort. Auch in anderen, also im Englischen gibt es das auch nicht. Und das heißt was. Und das heißt tatsächlich, dass, mal abgesehen jetzt von modernen Zivilisationsbedingungen, wir eigentlich ohne Tastsinn nicht überleben könnten. Und um sich das klar zu machen, muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was der Tastsinn eigentlich liefert. Der liefert nämlich nicht nur Information über das Tasten, was dieser Begriff sagt, sondern der informiert uns über unser Selbst, über unseren Körper, wo ich bin sozusagen. Das ist die Information der Propriozeption. Wo ist jetzt hier gerade mein Arm? Wo ist mein Kopf, mein Bein?
Das heißt, wenn, diese wenn ich hier das Hirn anfasse, sagt mir mein Tastsinn, wo ich im Raum bin,
genau,
nicht
wo
nur,
meine
was,
Hand
ich, was ich mache.
Genau.
Ja.
Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn diese Information weg ist, dann weiß ich nicht mehr, wo mein Körper ist. Und es gibt einen dramatischen Fall, der in der Literatur beschrieben wurde. Gibt es ein Buch drüber. Der Arzt, der den Patienten behandelt hat, hat es geschrieben. Es ist ein ganz seltener Fall, wo sehr, sehr in kurzer Zeit die Nerven erkrankt sind, die für diese Information zuständig sind. Und was da passiert ist, ist, dass dieser Patient praktisch im Rollstuhl war. Und konnte unter diesen Randbedingungen überlegen. Was er jetzt gemacht hat, ist sozusagen durch Sicht seinen Körper kontrolliert. Er hat gesagt, ah, da ist meine Hand. Die bringe ich jetzt dahin. Und das ist eine ganz unglaubliche Anstrengung, das immer wieder tagtäglich zu machen. Und was das heißt, wird daran deutlich, dass er zum Beispiel im Hellen schlafen musste, weil wenn es dunkel war und er aufwachte, hätte er nichts gesehen und hätte seinen Körper nicht mehr kontrollieren können. Ich finde, das macht sehr, sehr gut deutlich, wie wir davon abhängen. Und man kann sich vorstellen, dass jetzt in früheren Zeiten das völlig unmöglich gewesen wäre, unter diesen Randbedingungen zu überleben.
Man stellt sich immer vor, das Ich ist irgendwie innen. Gut, wir wissen, dass es viel mit dem Gehirn zu tun hat. Also es ist irgendwie innen. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich also meine Haut nicht hätte, wenn ich den Tastsinn nicht hätte, keine Grenzen mehr ausmachen. Ist das so? Kann man sich das so vorstellen?
Die Haut ist die natürliche Grenze. Und mein Selbst im Gehirn nehme ich natürlich als etwas wahr, was innen drin ist. Und wie gesagt, die Haut grenzt das ab nach außen und ist von daher extrem wichtig, weil das natürlich überall gilt. Es wurde ja gesagt, die Haut ist das größte Organ. Es ist eben nicht nur die Augen an einer Stelle oder die Ohren an einer Stelle, sondern mein gesamter Körper erhält permanent Informationen.
Hängt das entwicklungsphysiologisch eigentlich zusammen? Also wenn man sich die Entwicklung eines Embryos anschaut, ist da Gehirn und Haut tatsächlich sozusagen aus demselben, entstehen die aus demselben Keimblatt? Oder?
Also es gibt da solche Theorien, die das sagen. In Wirklichkeit ist das heute ein bisschen komplizierter. Ektoderm, Neuroderm, daraus entwickelt sich das gemeinsam, aber auch gemeinsam mit den anderen Sinnesorganen. Die Trennung wird heute nicht mehr ganz so scharf gesehen, aber man kann natürlich sagen, okay, das ist sozusagen entwicklungsgeschichtlich ein Ursprung.
Dann stelle ich Ihnen mal die anderen Gäste meiner heutigen Sendung vor. Hannelore Mittag, schönen guten Abend. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Marburg und Oberärztin für Dermatologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Aglaja Stirn, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Leiterin der Klinik für psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik des Klinikums der Universität Frankfurt am Main. Und abgesehen von der hervorragenden medizinischen und psychologischen Ausbildung ist sie auch weit gereist. Dazu kommen wir gleich, wenn es um die ethnologischen Aspekte geht. Dann begrüße ich Alfred Levy. Schönen guten Abend. Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Dermatologie. Er ist Lehrtherapeut und hat sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit unter anderem mit Erich Fromm beschäftigt. Und Hubert Dinse haben Sie eben schon kennengelernt, Neuroinformatiker an der Ruhr-Universität. Frau Mittag, was ich so seltsam finde, wir haben in dem Film gerade eben gesehen, welche Funktionen die Haut hat. Das wissen wir heute alles. Die Dermatologie, also die Hautlehre sozusagen, ist medizinisch quasi die letzte Disziplin, spielt in gewisser Weise immer noch eine untergeordnete Rolle. Warum ist das so eine Fehlzündung? Warum hat das so lange gedauert, bis sich die Dermatologie entwickelt hat?
Ja, das beruht wahrscheinlich darauf, dass die alten Griechen unter anderem eben dann nach der Lehre von dem Hippokrates und Galen dann zunächst mal nur an die Körpersäfte gedacht haben, die im Gleichgewicht stehen müssen. Man hat ja nicht so den Körper getrennt in einzelne Organe, sondern man hat mehr ganzheitlich gedacht. Und unter diesen Körpersäften dann eben einen weißen Schleim, rotes Blut und schwarze und gelbe Galle. Das waren dann so die entscheidenden Aspekte, die eben im Gleichgewicht stehen mussten. Und wenn sie das nicht taten, dann mussten sie dann korrigiert werden, indem man dann die Leute zur Ader gelassen hat.
Aber das ist quasi alles innen. Also wenn man die Haut wie auch immer zur Ader gelassen hat oder Blutegel eingesetzt hat oder so,
die Krankheit
hat man
abgeleitet werden, nicht? Also die Krankheiten an der Haut spielten in dem Sinne dann offensichtlich keine so große Rolle. Und auch später, als man dann gesehen hat, dass natürlich an der Haut auch was sein konnte, dann war das aber so gängig, dass man alle Krankheiten abgehandelt hat von Kopf nach Fuß. Und das ist natürlich dann auch schwierig, einzelne Krankheitsbilder dann so getrennt zuzuordnen.
Hat es auch damit zu tun, zumindest in der neueren Medizin, dass Dermatologie und Geschlechtskrankheiten sozusagen zusammengefasst waren zu einem Fach?
Das hat sicherlich eine Bedeutung für den schlechten Ruf, den ursprünglich die Dermatologie hatte. Obwohl man natürlich auf der anderen Seite auch sagen kann, die Dermatologie in der Neuzeit konzentrierte sich dann auch auf das Sichtbare. Mhm. Und das war dann ja eigentlich auch der Anfang für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Fach, dass man die Hautveränderungen dann klassifiziert hat, dass man sie zugeordnet hat und so eine verbindliche Terminologie geschaffen hat dann. Und es ist ja eigentlich auch interessant, dass die mikroskopischen Untersuchungen der Haut eher waren als die allgemeine Zellularpathologie. Da gibt es also von Gustav Simon schon 1848 ein entsprechendes Buch, was dann erst 10 Jahre später dann der Virchow mit seiner großen Arbeit dann da aufgegriffen hat. Also insofern ist die Dermatologie wissenschaftlich auch interessant. Nicht nur, dass man das Negative sieht, sondern eben auch diese Ausrichtung auf neuere
Ansätze. Lassen Sie uns doch zusammen nochmal drüber nachdenken, über den Aspekt, über den wir eben gesprochen haben. Also wie, es sind ja eigentlich zwei Fragen, die sich stellen. Die eine ist, kann ich wirklich von so etwas wie dem Haut-Ich sprechen? Das ist ja fast schon eine Metapher. Und die erste, die näher liegt im Grunde genommen, ist ja, wie ist die Entstehung eigentlich der Haut und die Entstehung des Ichs miteinander zu verbinden? Was kann man da neurowissenschaftlich, was kann man da physiologisch zu sagen?
Es kennt jeder, dass kleine Babys die Welt erkunden mit ihren Händen und mit ihren Lippen und Mund. Das heißt, sie nehmen alle Gegenstände, die sie erforschen wollen, in den Mund, wo der Tastsinn besonders gut ausgeprägt ist, in den Händen und im Mundbereich. Das heißt, auf diese Art und Weise sind sie überhaupt in der Lage, Bekanntschaft mit der Welt zu machen, einerseits, gleichzeitig aber durch diese enge Kopplung mit dem Wissen darüber, wo mein Körper ist, was eben auch der Tastsinn vermittelt, lernen Neugeborene eben auch, ja, was ist, wenn ich umfalle, wenn ich auf dem Rücken liege. Durch sozusagen beide Komponenten wird ganz stark sozusagen die Weltauffassung, die Welterkundung in Zusammenhang gebracht mit dem Tastsinn.
Ist das auch Ihre Sicht?
Ich könnte dazu noch etwas ergänzen und zum eine Schildbürger-Anekdote macht deutlich, wie dieses Ich auch sinnfällig wird. Und zwar heißt es in dieser Schildbürger-Anekdote, die Schildbürger waren ziemlich betrunken gewesen und lagen noch halb verwirrt so rum und die Beine verknoteten sich ineinander. Und sie waren noch so verwirrt, dass sie nicht mehr wussten, welche Beine zu ihnen gehörten. Da kam ein Bursche vorbei, nahm einen Stock in die Hand, schlug ihn auf die Beine und sie wussten sofort, das sind meine Beine. Also die Begegnung mit der Welt, die Bewegung in die Welt hinein ist, und da würde ich ganz gerne diese Unterscheidung machen, ist vom Körperlichen her messbar. Wir können das in Nervenbahnen können wir das nachvollziehen. Im Leiblichen, dieser Begriff existiert im Deutschen, ist dann schon mehr drin. Und zwar diese Begegnung, wenn ein Kind, so wie Herr Dienste das gesagt hat, wenn das Kind anfängt, an Gegenstände zu stoßen, wenn es anfängt, weiches Material zu berühren, zum Beispiel, dann ist gleichzeitig mit der Berührung ein Berührtwerden verbunden. Ich begegne mir in der Berührung. Das ist eine Erkenntnis der Phänomenologie auch. Also Erwin Strauss hat das so betont. Und dieses Wahrnehmen und Bewegen ist in einem Kreisprozess verbunden. Ich bewege mich in die Welt hinein, berühre sie und begegne mir selbst.
Können Sie das mit Ihrer Forschung bestätigen?
Ja, unbedingt. Also es ist ja auch gerade die Grenzerfahrung. Und in der Haut zeigt sich ja auch die Psyche. Also wie wir wissen, ist es ja, wenn man Angstschweiß hat oder wenn man ängstlich ist, dass man rot wird, also der Schamaffekt, dann wissen wir auch, dass die Haut Träger sein kann von Identifikationsmerkmalen. Das wäre ganze Tattoo und Piercing. Und dann ist die Haut natürlich auch wichtig für die ganze Welt der Erotik oder Sexualität. Also es gibt viele Sachen, für die die Haut wichtig ist.
Die Haut ist ja gleichzeitig auch was, Sie haben eben gesagt, Grenze, was verbirgt. Also ich verberge mein Ich ja auch auf die Art und Weise.
Richtig, genau. Also die Haut kann etwas zeigen, aber sie kann auch was verbergen. Und wir hatten ja auch vorhin den Tastsinn, es kann ja auch sein, dass die Haut nicht mehr spürt. Also das, was wir bei psychosomatischen Patienten auch haben, die sich selbst verletzen, ist, dass sie sich verletzen, um wieder zu spüren. Also dass das eine psychische Anästhesie ergibt und dass dann die Haut als Grenze, als Grenzziehung wieder Lebendigkeit zeigen soll.
Herr Levy, Sie haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Haut sozusagen eine eigene Sprache hat. Also Adler hat das genannt Organdialekte. Was ist denn damit gemeint? Was für ein Dialekt ist das oder soll das sein?
Ja, da kommt es natürlich sehr darauf an, wer der Hörende ist, wie jemand dann diese Sprache versteht. Ich denke, man kann es auch sehr leicht missverstehen. Also wenn wir zum Beispiel eine rote Farbe im Gesicht nehmen, dann kann man das mit zwei relativ oder sehr entgegengesetzten Emotionen verbinden. Ein wütender Mensch läuft rot an, aber das bedeutet nicht immer, wenn jemand ein rotes Gesicht hat, dass er wütend ist. Wir können das natürlich noch mit dem Hören und dem Sehen der Gestik und der Mimik können wir das dann zusätzlich wahrnehmen. Aber ein Mensch, der vor Scham errötet, der zeigt erstmal von der Hautsprache her, von der Farbe her, etwas sehr Unterschiedliches. Und dann ist es auch so, wenn ein Psychoanalytiker zum Beispiel auf die Haut schaut und mit dem Patienten Hautsymptome interpretiert, dann wird er immer danach suchen, ja, ist da eine Lustkomponente dabei? Ist da eine Störung in der Beziehung, mangelnde Sexualität oder so? Aber wenn ein Individualpsychologe zum Beispiel dann die Sprache der Haut verstehen will, dann überlegt er, und interpretiert dann, aha, hat der ein Minderwertigkeitskomplex, macht der in der Gemeinschaft nicht mit und hat deswegen dann Größenwahn und Machttendenzen.
Da gehen also, Sie nach ganz anderen Kriterien vor, oder? Wenn Sie sich Haut angucken.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir jetzt auch eben zu dieser Frage überlegt, ob man kann sich ja eigentlich auch nicht ohne Haut vorstellen, nicht? Also ich denke, es ist noch viel komplexer, nicht? Dass die Haut eigentlich ja, wenn dieses Haut-Ich angesprochen ist, einfach eine Notwendigkeit ist. Und das ist ja eigentlich auch ein Kriterium. Ohne Haut ist man nicht lebensfähig, nicht? Und insofern denke ich, also das steckt ja vielleicht noch viel grundsätzlicher dann da drin. Nicht?
Was ja auch ein Riesenproblem bei Verbrennungen beispielsweise
ist. Ja, sicher. Ja. Und auch bei manchen so Hautkrankheiten, die eben mit Ablösung dann der Haut einhergehen. Nicht? Aber
was für ein Raster haben Sie denn im Kopf, wenn Sie Haut untersuchen? Also sind das so die klassischen morphologischen Kriterien oder spielt sowas auch eine Rolle? Also dass sie sozusagen über psychische
Faktoren. Ja, man untersucht ja, wenn man mit der Haut umgeht, dann Menschen, nicht? Und ich meine, die haben ihre Probleme. Und ja, das sind manchmal eben vorteilhafte, so die Tastempfindungen, aber manchmal eben auch Juckreiz oder ähnliches, nicht? Und wir sehen dann die Hautveränderung und dann versuchen wir, die eben zuzuordnen, nicht? Der Ansatz ist dann eben aus der Dermatologie dann sehr rational.
Finde ich auch. Also wir sehen, dass Haut ein Kommunikationsorgan ist, dass es Signalwirkung hat, aber es bedarf dann eines hermeneutischen Prozesses, um zu sehen, ist es jetzt das? Und da würde ein Analytiker es anders deuten als ein Dermatologe oder vielleicht wieder jemand anders deuten. Aber sie ist Kommunikationsorgan und Interaktionsorgan.
Was mich als potenziellen Patient so ein bisschen jetzt in der Rolle lässt, naja, hoffentlich erwische ich sozusagen den richtigen Doktor, die richtige Theorie hat für das, was mir dann fehlt. Wir haben eigentlich jetzt zwei Themen, über die wir sprechen. Das eine ist sozusagen, dass die Haut uns gestaltet oder manchmal auch missgestaltet. Und das andere ist, dass wir ganz aktiv die Haut gestalten. Fangen wir mal sozusagen mit der unbewussten Gestaltung der Haut an. Wir haben das Thema ja eben schon mal gestreift, Psychosomatik. Also was man ja immer wieder hört, ist, wenn man also über Schuppenflechte redet oder Neurodermitis redet, das ist alles die Psyche oder das ist zu einem großen Teil die Psyche. Wie sehen Sie das als Wissenschaftler?
Na, ganz so kann man das vielleicht nicht sehen, nicht? Denn man muss zunächst mal feststellen, dass gerade die Krankheitsbilder, die eben angesprochen wurden, Psoriasis und auch Neurodermitis oder atopisches Ekzem, dass die eigentlich sehr komplexe Hintergründe haben und dass da doch verschiedene Mechanismen zusammenspielen, dass es zu diesen Veränderungen kommt. Da sind genetische Aspekte mit im Spiel, aber auch manchmal auch immunologische Veränderungen, die dann so eine Fehlsteuerung dann verursachen. Und man kennt einige von diesen Ursachen, aber nicht alles, nicht? Und ich meine, letztlich ist die Psyche natürlich mitbeteiligt, wenn man sieht, dass die Hautveränderungen eben an der Oberfläche sind und jedem sichtbar. Und das belastet natürlich. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass dann sicherlich auch durch psychische Faktoren das Krankheitsbild, das mal vorhanden ist, auch sich verschlimmern kann.
Dem würde ich zustimmen. Also früher hieß es ja in der Psychosomatik, dass wenn jemand Neurodermitis hat, hat er diesen Konflikt oder diese Persönlichkeitsstruktur. Wenn jemand einen Ulkus hat, ist es das. Oder wenn es Probleme im Darm gibt, das ist heute überholt. Also heute würde man das nicht mehr so sagen.
Also man kann nicht sagen, das ist eine Krebspersönlichkeit.
Nein.
Das ist jemand, der frisst alles in sich rein, deshalb kriegt er einen Ausschlag oder was auch immer.
Nein, das ist auch ganz fatal, dass praktisch heute immer noch gesagt wird, wenn jemand Krebs bekommt, der war böse oder hat irgendwie damit zu tun. Die Krankheitsverarbeitung hat wiederum mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun, also wie man mit einer Erkrankung umgeht. Aber die Ursache kann man so kausal nicht sagen. Es gibt aber Zusammenhänge. Also es gibt natürlich schon, wenn wir nehmen vorhin Angst oder Aggression, dass das dann den pH-Wert der Haut verändert und dass man eine Konstitution hat, darüber vielleicht durch den Schweiß etwas passiert und dann jemand mehr zu Allergien neigt oder Ausschläge hat und sich das dann immer wieder perpetuiert. Also, und dann kommt der Schamaffekt hinzu, dann kommt vielleicht ein sozialer Rückzug. Also das ist dann das, was dann passieren kann. Aber man kann nicht so eine Kurzschlussdeutung geben, indem man sagt, dass
in die andere Richtung nochmal zurückgefragt, weiß man denn inzwischen, klammern wir jetzt mal die genetischen Ursachen, falls man das kann, die genetischen, die immunologischen aus, weiß man denn inzwischen genau eigentlich, was die Entstehung oder der Hauptgrund für Schuppenflechte ist?
Man kennt die Pathophysiologie sehr genau, das heißt, was sich dabei abspielt, nicht? Aber die im Endeffekt einzelne Punkte davon kennt man. Mhm. Ja. Man weiß, dass da bestimmte Entzündungsmediatoren und auch Entzündungszellen steuernd wirken und dass es dann eben zu so einer Fehlverhornung kommt, die dann das Erscheinungsbild von Schuppen eben hervorruft. Mhm. Aber so die letzte Ursache, warum nun tatsächlich diese Fehlsteuerung zustande kommt, das weiß man nicht. Und da stecken sicherlich eben doch die genetischen Faktoren zum Teil drin.
Ne? Aus psychologischer Sicht, oder man muss ja genauer sagen, also entweder psychotherapeutischer, psychoanalytischer, tiefenpsychologischer, je nachdem, nach Richtung, Sie haben das eben sehr genau unterschieden. Ich denke mir, Sie setzen da wahrscheinlich nochmal ganz andere Schwerpunkte, oder?
Ich würde auch vielem zustimmen, was jetzt gesagt wurde, aber doch einiges noch differenzieren wollen. Nehmen wir das Beispiel einer Psoriasis, Schuppenflechte. Da gibt es unzählige Erfahrungen und Berichte darüber, dass traumatische Erlebnisse eine Psoriasis ausgelöst haben. Und das ist, da kann man das Kausalmodell anwenden. Ursache, sagt man dann, zu Recht, aha, das ist ein Kummer, eine furchtbare Enttäuschung, eine seelische Traumatisierung und die löst eine Schuppenflechte aus. Dieses Modell müsste aber ergänzt werden. Und zwar durch ein Kommunikationsmodell, ein integrierendes Modell. Das heißt, wir können von Beginn des Lebens an immer feststellen, dass sich somatisches, organisches und seelisches integrativ verhalten. Also es wird aufgebaut ständig in unserem Körper vom Organischen her. Wir bauen, ja, es wurde ja auch gezeigt, die Haut wird aufgebaut, aber ständig wird auch abgebaut und zwar gleichzeitig. Wir haben tausende gegenläufige Prozesse in unserem Organismus und trotzdem funktioniert das ja einigermaßen, wenn wir gesund sind. Mhm. Das bedeutet, dass unser Organismus seelisch, organisch, sogar auch geistig in einem ständigen Integrationsprozess begriffen ist. Und wenn eine Krise zum Beispiel erfolgt, dann kann die erfolgen auf somatischer Art, das war beim Trauma, aber Krisen sind darauf sollte eben ein Psychosomatiker immer Wert legen, sind Situationen, in denen sowohl somatisches als auch psychisches und geistiges durcheinander geraten können. Die Ordnung, die hergestellt wurde, gerät durcheinander und es ist nicht direkt, so wie Frau Stirn gesagt hat, es ist nicht direkt ablesbar, aber wenn
wenn man in die andere Richtung mal denkt, also das ist sozusagen die Störung. Wenn ich jetzt umgekehrt auf meine Haut einwirke, also zum Beispiel indem ich sie einritze oder was auch immer, müsste ich ja entsprechend, also dem, was Sie gesagt haben, auch psychisch was bewirken. Weiß man da inzwischen genauer? Also Ritzen ist ja immer weiter verbreitet, wenn ich das richtig weiß. Weiß man da inzwischen genauer, was da passiert eigentlich?
Also beides. Ich wirke aktiv auf meine Haut ein. Also es ist ja jetzt was anderes als ein unbewusster Prozess, richtig, der jetzt Psoriasis oder Neurodermitis auslöst. Ich wirke aktiv auf meine Haut ein, um sie zu markieren, um meiner Psyche einen Ausdruck zu geben, um zum Beispiel meinen Körper oder meine Haut als Leinwand des Lebens darzustellen, als Biografie. Das machen viele Völker. Ja, viele Völker haben Initiationsrituale, Übergangsrituale, in denen eine Frau, wenn sie in die Menarche kommt, ein bestimmtes Tattoo bekommt oder ein Mann, wenn er ins heiratsfähige Alter kommt. Und sie markieren damit Lebensabschnitte an der Haut. sichtbar für alle.
Ablesbar.
Ablesbar, genau, ablesbar für die Gruppe oder auch als Gruppenzeichen, als Zugehörigkeitszeichen. Wir sind der Stamm oder wir gehören diesem Stamm an. Also da ist auch nochmal die Kommunikation ganz wichtig. Wiederum in unserer westlichen Welt, wo das ja sehr individualisiert durchgeführt wird, hat es auch eine Rückwirkung. Also wenn ich mir etwas tätowieren lasse, hat es auch eine psychologische Bedeutung, dass ich es bei mir habe. Wenn ich mir jetzt meine Tochter zum Beispiel auf meinen Rücken tätowieren lassen würde, hätte ich das Gefühl, ich habe sie immer bei mir. Also das ist dann auch wieder die Rückwirkung auf die Psyche.
Aber gibt es da eine noch tiefere Wirkung sozusagen, dass ich erst ja in gewisser Weise nicht nur meine Körperwahrnehmung, sondern mein Selbst dadurch herstelle, dass ich mir zum Beispiel Schmerzen zufüge?
Also die Konstruktion, die Ich-Konstruktion oder die Identitätskonstruktion oder Selbstkonstruktion soll dadurch schon erreicht werden, wenn jemand sich tätowieren oder piercen lässt. Das andere wäre, was Sie ansprechen, ist das selbstverletzende Verhalten. Das ist noch kein eigenständiges Krankheitsbild, aber wir sehen es sehr oft. Wir sehen es in der Normalpopulation. Also man muss auch wissen, dass sich Menschen ritzen oder schneiden, die nicht psychisch auffällig sind. Vor allen Dingen in der Adoleszenz, aber wir sehen es auch bei Borderline-Störungen oder bei Essstörungen oder anderen Störungen. Und da kann es im dissoziativen Zustand sein, dass jemand sich fühlen möchte. Mhm. Jemand möchte sich spüren. Und das wäre dann so etwas wieder ein Selbstsein oder die Grenze spüren, Blut fließen zu sehen.
Irre ich mich oder ist das nicht gerade sozusagen eine neuere Erkenntnis oder ein neuerer Trend zu sagen, auch Essstörungen haben damit zu tun, dass ich mich in gewisser Weise nicht richtig selber spüre. Und das heißt auch, ich habe, ja, im Grunde genommen ist es sozusagen ein Fehler mit der Haut oder ein falscher Umgang mit der Haut, die, wie Sie ja gesagt haben, im Grunde genommen unser ganzes Körpergefühl, unsere Orientierung steuert.
Das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil in gewisser Weise ist das ja geradezu grotesk, dass man in einer Umwelt, die wirklich von Reizüberflutung lebt sozusagen, in eine Situation kommt, wo man sozusagen zu wenig fühlt, mhm, ja, und jetzt irgendwie nachhelfen will. Und in diesem Falle eben jetzt durch Schmerz. Schmerz kann ich selber erzeugen. Für die anderen Sinne ist das sehr viel schwieriger. Ja, sichtbare Eindrücke, wir sind sowieso überflutet, akustisch auch. Da habe ich nicht mehr viel Spielraum.
Wobei Sie das ja in Ihrem Labor durchaus sehr, sehr geschickt auch machen, weil Sie sagen sozusagen kein Marketing, kein Verkauf, kein Design ohne Haptik.
Okay, das wäre jetzt nochmal ein anderer Aspekt, wo ich jetzt sagen würde, da holt sozusagen der Tastsinn ein bisschen auf, weil es ja völlig sozusagen normal ist, dass man jetzt visuelle Dinge designt. Das ist, würde man gar nicht drüber nachdenken, dass das seltsam ist. Oder auch im Hörbereich. Ja, also das Zuschlagen einer bestimmten Autotür, einer bestimmten Marke, das hört man und das ist kein Zufall. Ja, und jetzt macht man eben das Gleiche auch in dem Bereich des Tastsinns.
Okay, das ist Marketing. Nochmal zurück zu den Essstörungen oder Borderline-Störungen. Das ist nicht dasselbe, ist klar. Wie hängt das mit dem Körpergefühl zusammen?
Also genau, da wollte ich vielleicht nochmal sagen, es kann sein, dass zu wenig gefühlt wird oder auch zu viel gefühlt wird. Also das kann sein, dass jemand, und das wäre nochmal das, was mit der Krise oder mit dem Trauma, ja, Herr Levy gesagt hat, dass die Anästhesierung geschieht, weil zu viel Trauma da war oder zu viel gefühlt wird. Und deswegen jemand versucht, nicht mehr zu fühlen. Ja. Das Zweite, was Sie sagen, ist, es gibt Forschung, auch im Haptiklabor in Leipzig, dass bei Essstörungen ein Körperempfinden, eine Körperwahrnehmung nicht da ist. Und Essgestörte weiß man auch, dass sie sich ja anders zeichnen, ja? Dass sie eine andere sich zum Beispiel nicht richtig zeichnen können, sich nicht richtig fühlen können. Und das ist der Gedanke dahinter, dass die Wahrnehmung nicht ganz passt und deswegen auch das mit der Essstörung zusammenhängt.
Jetzt gibt es wahrscheinlich die eine oder den anderen, der sich fragt, okay, die reden jetzt also über Piercings und über Tattoos. Wie ist denn das tatsächlich jetzt für die Haut? Ist das sehr schadhaft, schädigend oder nicht? Würden Sie abraten?
Also es ist sicherlich eine Störung oder eine Veränderung, die unwiederbringlich den ursprünglichen Zustand verändert. Nicht? Also das ist nicht wieder rückgängig zu machen.
Schädigt es die Haut?
Also beim Piercing schon. Ja, da hat man ja eine Durchbohrung der Haut, die also auch dann permanent ja dann da ist, nicht? Und das ist ja immer dann ein Herd, wo es Entzündungen geben kann, wo Nerven geschädigt werden. Aber auch bei der Tätowierung ist es natürlich zunächst auch da, aber man muss sich dann später auch immer damit auseinandersetzen, nicht? Dass es etwas ist, was sich nicht mehr ändert. Und wenn man es dann hinterher nicht mehr mag, dann ist auch die Entfernung nur mit Narbe oder Ähnlichem möglich, nicht?
Und es kriegt auch Falten.
Ja, es ist also sicherlich etwas, was man sich sehr gut überlegen muss, wenn man sich dazu entscheidet. Das ist eigentlich besser, wenn man dann eher nur etwas Temporäres dann anstrebt, nicht? Wie das ja in manchen Kulturen auch so gängiger ist.
Okay. Kommen wir mal zur Hautfarbe, ja, und der sozialen Kennung. Sie wollen was sagen?
Ja, ich wollte noch mal kurz diesen Aspekt aufgreifen mit den Essstörungen und dem Tastgefühl an der Hautoberfläche. Ich denke, das ist ja auch wahrscheinlich ein Problem der menschlichen Distanz und Nähe, nicht? Also ich denke, die Menschen, die Essstörungen haben, haben ja häufig wohl auch so eine gewisse Schwierigkeit, so die Nähe von anderen Menschen so auszuhalten, nicht? Und das ist natürlich bei der Berührung erforderlich, nicht? Also da ist ja keine Wahrnehmung über die Entfernung.
Wobei das ja auch kulturell wieder anders ist. Also Franzosen berühren sich häufiger beispielsweise, als wir Deutschen das so tun. Also es ist auch nochmal kulturell kodiert.
Ja, man muss es zulassen können.
Ja,
nicht? Also
klar.
Ich denke, das ist gerade bei den Leuten, die vielleicht solche Störungen haben, dann das Problem auch.
Wobei da, um da nochmal ganz kurz drauf zu antworten, Nähe-Distanz-Konflikt, ja? Das ist so ein Grundkonflikt, den man in der Psychosomatik annimmt. Also bei ganz vielen psychosomatischen Störungen, auch bei Hautstörungen, heißt es immer Nähe-Distanz-Konflikt und bei Essstörungen auch. Aber da finde ich es auch schwierig, es wirklich als Kausalmodell anzunehmen.
Das ist ein Aspekt von...
Genau, es ist ein Aspekt und es kann auch Folge sein. Man hat auch Versuche gemacht, dass wenn Menschen weniger essen, also nicht bewusst, dass sie dann ähnliche Symptome bekommen, psychische Auffälligkeiten wie Essstörungen.
Also, okay. Ja. Schnitt. Ham, der älteste Sohn Noahs, wird also verflucht, trägt das Zeichen des Fluchs, schwarze Haut, was bedeutet, er soll seinen Brüdern als Knecht dienen. In Wahrheit ist das natürlich andersrum, weil er dunkle Haut hat, wird erklärt, auf ihm laste ein Fluch. Hams Sohn Kusch jedenfalls gilt dann in der weiteren Genealogie der Bibel als Stammvater der Äthiopier und Schwarzafrikaner und die weitesten Christen haben das dann als Legitimation für Sklavenhandel benutzt. Lookism nennt man diese primitive Verbindung von Äußerem als Anzeichen von Herrschaftsverhältnissen. Eine ziemlich krude Geschichte, wie ich finde. Fangen wir doch noch mal mit der Biologie an. Wie unterscheidet sich die Haut von dunkelhäutigen Menschen? Wir sagen ja, also es gibt die Rothäutigen, die Schwarzhäutigen, die Gelbhäutigen, die Mokkafarbenen, die Hellbraunen, was auch immer. Wie unterscheiden die sich?
Also die Struktur der Haut ist im Prinzip gleich und also die Farbunterschiede sind dann das Einzige, was dann ins Auge springt und das kommt eben daher, dass diese Pigmentkörnchen in unterschiedlicher Menge und in unterschiedlicher Zusammensetzung eben dieses Pheomelanin, was so mehr so rötlich-gelblich ist und das Eumelanin, was dann eher so dunkel ist, dass das in unterschiedlichem Mischungsverhältnis dann in die Nachbarzellen dann eingeschleust wird und auch zu unterschiedlichen Aspekten dann abgebaut wird. Also bei dunkler Haut wird es dann auch noch so in kleinen Spuren in den oberen Schichten dann vorhanden sein. Und das ist alles sehr sinnvoll, weil das Licht sich daran dann streut, also an diesen oberen kleinen Pigmentteilchen. Und das wird sehr gut gefiltert dann eben in dieser untersten Schicht der Oberhaut bei dunkler Haut. Bei heller Haut ist das nur partiell dann möglich und dadurch ist die Haut eben anfälliger für UV-Strahlung.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir das so stark, so massiv nutzen, um Zugehörigkeit zur Rasse, und wir wissen ja inzwischen, dass das wirklich biologisch ein völlig unsinniger Begriff ist, dennoch sozial dann zu definieren?
Dennoch wie?
Sozial zu definieren, sozial, also wir benutzen das ja, um einerseits Menschen zu definieren, andererseits aber eben genauso auch, um auszugrenzen. Ja. Warum macht sich das so massiv an der Hautfarbe fest? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, dass dem Mensch ja immer schwer fällt, Differenz stehen zu lassen, ohne zu hierarchisieren, ohne eine Entwertung, Aufwertung festzustellen. Und das Zweite ist, Sie haben es ja in der Geschichte auch gezeigt, dass das Dunkelhäutige wurde schon mehr mit dem Sklaventum in Verbindung gebracht. Und es gibt Signalwirkung, ja, aber es wird ja auch anders gesehen. Das Dunkelhäutige ist ja auch das Wilde und es ist ja auch ein Stück erotisiert. Und im Sommer gehen ja alle in den Süden, damit sie braun werden oder auch legen sich auf die Sonnenbank. Wiederum, wenn sie nach Asien fahren, kriegen sie nur Whitening im Cream, ja, weil sie alle hell werden wollen. Also es ist ja auch immer ein Stück das Exotische, das andere.
Und das hat sich bei uns ja auch gedreht. Ich meine, bei uns galt es ja lange Jahrhunderte, muss ich nicht sagen, als schick, einfach möglichst hellhäutig, möglichst weiß zu sein.
Deswegen ist es auch eine Definitionsfrage, denke ich.
Also das hängt mit gesellschaftlichen Veränderungen in erster Linie zusammen.
Ich würde auch sagen, wenn wir vom Entwicklungsstandpunkt ausgehen, dann ist das Sehen eine leibliche Erregung, die immer auch mit Gefühlshaften durchsetzt ist. Wenn wir auf die Welt kommen, dann erleben wir Helles, Dunkles. Das sind primäre Sinneswahrnehmungen, die auch besetzt sind. Zum Beispiel hell wird, das assoziieren wir mit Wärme, mit Sonne, mit Reinheit.
In Ägypten das göttliche Fleisch, hell, Sonne, Licht, also weil es der Sonne, genau was Sie sagen, ne, weil es der Sonne zugeordnet ist.
Und man könnte es auch sogar dann mit dem Ätherischen, das Geistige, das Reine, und das andere, zum Beispiel das Dunkle, das hängt ja sehr mit der Dunkelheit zusammen. Da ist man eingeengt, man bekommt Angst. Welche Kinder bekommen nicht Angst in der Dunkelheit? Also das ist emotional schon eigentlich besetzt. Und dann kommen natürlich in den Kommunikationsprozessen soziale Bewertungen in Gang, die dann auch Moral reinbringen.
Wobei ich mich ja immer frage, ob das nicht vielleicht wirklich nur uns Weißen so geht. Also ob nicht Dunkelheit da auch ganz anders erlebt werden kann.
Also was Sie eben auch gesagt hatten, es gibt dieses Schwanken bezüglich der Hautfarbe, sonnengebräunt, das ist, kann mal okay sein oder nicht, aber das geht nie so weit, wirklich das Schwarze zu akzeptieren. Da scheint mir irgendwie immer eine Grenze zu sein, dass das sozusagen draußen vorbleibt. Man wird ja auch in der Regel, also ein Weißhöriger, nie so braun oder so schwarz, sodass das tatsächlich so schwanken kann, aber diese, ja, Ablehnung oder diese Furcht oder was auch immer das ist, gegenüber dem Dunklen, das fand ich eine sehr gute Metapher, das wird davon praktisch nicht durchbrochen.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Gespräch. Es gibt noch eine Menge, über das wir auch hätten reden wollen, nicht geredet haben. Jedenfalls soweit für heute zum Thema Haut, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank nochmal an meine Gäste, wie gesagt, Ihnen für Ihr Interesse. Weitere Informationen und Buchhinweise erhalten Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Dort finden Sie auch unsere Gespräche als Podcast oder Videodatei. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns in einer Woche wieder, dann zum Thema Neid bzw. Neidgesellschaft.